Hallo und frohes Neues.
Frohes neues Jahr.
Kann man das jetzt überhaupt
noch
sagen?
Wie lange sagt man das eigentlich noch?
Das ist immer der zweite Satz. Wenn man das so ab dem 6. sagt, dann sagt man frohes Neues und dann sagt man direkt hinterher, kann man das jetzt noch sagen? Das hatte ich im Büro jetzt auch dreimal ungefähr, die Konversation.
Gibt's denn da eine Norm? Es gibt doch heutzutage wirklich für alles einen Begriff, eine Diagnose oder irgendwie ein fesches Wort. Gibt es dafür denn auch was?
Bestimmt. Aber es gibt auf jeden Fall, auch eine Regel rund um Tannenbaumentsorgung. Das habe ich jetzt auch auf der Arbeit gelernt. Der 6. Januar ist anscheinend der D-Day, um Tannenbäume zu entsorgen. Und da gibt es eine richtige Philosophie drumherum. Und wo ich mir auch dachte, so Leute, schmeißt da einfach eure Tannenbäume weg, wann ihr wollt. Aber auf der anderen Seite, ich bin auch nicht religiös und die ganzen Katholiken wollen anscheinend noch Heilige Drei Könige abwarten, von daher. Von mir aus.
Genau. 6. ist nämlich Heilige Drei Könige. Und danach ist es total verschrien, wenn du da noch einen Baum hast.
Ja, aber manche auch nicht. Also es ist irgendwie komisch. Es gibt Regeln, aber dann gibt es auch 1000 Regeln. Aber wenn es 1000 Regeln gibt, dann gibt es auch ja wieder irgendwie keine Regeln. Also es ist irgendwie ein bisschen strange. Aber das Gute ist, für Bayern, Heilige Drei Könige, ist ein Feiertag.
Ja, ihr habt eh viel mehr Feiertage als wir. Boah, ich hatte Ende letzten Jahres wirklich so einen kranken Aha-Moment. Und der war mir schon echt peinlich. Mir war nicht bewusst, wie viel Unterschied es gibt im Bildungswesen in den verschiedenen Ländern in Deutschland, in den Bundesländern.
Okay.
Also ich war bei einer Förderschule und dann haben wir darüber gesprochen, was die Eltern alles leisten müssen und so. Und sie kam aus einem anderen Bundesland, Baden-Württemberg. Lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht. Anderes Bundesland auf jeden Fall. Und die war total schockiert, wie das hier in NRW abläuft. Die meinte, die hätte am Anfang voll krass die Krise gekriegt, weil sie wollte dann einfach für ihre Schützlinge irgendwie Geodreiecke und Radierer und so besorgen. Und dann hätte der Chef sie mit der Rechnung wieder nach Hause geschickt und hätte gesagt, ja, ist ja nett, dass du das selber machst. What? Und sie meinte, das würde sie kennen, dass solche Materialien einfach von der Schule besorgt werden würden.
Oh.
Die würde die Schule zur Verfügung stellen. Ich so, what? Was? Bei uns nie im Leben? Hä? Da kriegt man am Anfang des Schuljahres so eine Megaliste und ist erstmal gefühlt 1.000 Euro los bei zwei Kindern, weil die so viele kranke, spezielle Sachen, ein Heft, ein schwarzes Heft mit großen Linien, kleinen Linien, so viel Abstand, wenig
das
Abstand,
so
ein Heft mit
bescheuert.
Gar keinen Linien.
Ey, da habe ich mich schon in der Schulzeit drüber aufgeregt, dass wir irgendwann so Klausurhefte brauchten, diese schwarzen Hefte mit so einem dicken Rand, die ultra teuer waren,
genau.
Wo ich mir denke, andere Schulen, ich hatte ja auch Freunde aus anderen Schulen, die hatten einfach ein normales Heft, wo sie die DIN A4 Blätter längs knicken mussten und das rechte war halt Rand und das linke war, wo man schreiben musste.
Ja, so haben wir das im Studium auch gemacht, ja.
So, das geht halt auch.
Genau.
Auch diese ganzen Bleistifte im Härtegrad, das weiß ich was, wo ich mir denke, meine Güte, also das ist ja sowas von, also davon lernt das Kind jetzt auch nicht besser rechnen.
Nee. Also, und dann sollen sie es dann zumindest... Also können die das empfehlen, aber nicht vorschreiben. Es gibt bei uns einen Malkasten von einer bestimmten Firma. Natürlich von der teuersten. Der muss es sein.
Mhm.
Why einfach? So, hä? Okay, wow. Weil es total wichtig ist, was für ein Azurblau. Ob das leicht verwässert ist oder nicht. Also das sind die wahren Probleme dieses Lebens. Aber das hat mich total schockiert. Und es hat mich auch ein bisschen beschämt, dass ich nicht wusste, dass mir nicht klar war, dass es wirklich so gravierende Unterschiede zwischen den Ländern gibt. Ich meine, gut, Bayern ist eh immer so ein bisschen extra.
Aber ich glaube, das ist auch kommunenabhängig, ehrlich gesagt.
Ja?
Weil, beispielsweise unter Föhring, also das ist so eine Gemeinde direkt neben München, also wirklich direkt neben München, aber es gehört nicht zu München. Weil Unterföhring auch nicht eingemeindet werden möchte, weil in Unterföhring ganz viele große Firmen sitzen, unter anderem ProSiebenSat.1 und die Allianz. Und die zahlen dann all ihre Steuern nicht an die große Stadt München, sondern an Unterföhring. Und deswegen ist Unterföhring eine der reichsten Gemeinden in Deutschland. Und in Unterföhring ist zum Beispiel Kita kostenlos, komplett. Und man zahlt auch keine Müllabgabe in Unterföhring. Das hat aber nichts mit Bayern zu tun, sondern nur mit Unterföhring. Also deswegen glaube ich, dass das vielleicht auch nochmal so kommunenabhängig ist. Also ich glaube nicht, dass jetzt alle Schulen in Baden-Württemberg die Materialien stellen, sondern vielleicht ist das einfach eine Luxusschule gewesen oder keine Ahnung. Oder die hatten halt damals eben irgendeinen lokalen Bildungsmenschen, der da irgendwie Fördergelder investiert hat oder sowas. Was traurig genug ist.
Also ich bin ja mir noch nicht mal sicher. Auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Und ich bin mir ja noch nicht mal sicher, ob es wirklich Baden-Württemberg war. Also nagelt mich darauf nicht fest. Aber es war auf jeden Fall ein anderes Bundesland. Und ich weiß, hier in der Kommune nebenan in Düren ist zum Beispiel, gibt es auch keine Kita-Beiträge. Finde ich auch schon völlig verrückt. Das ist ja direkt nebenan so, ne?
Das ist so unfair, oder? Das kann doch nicht sein.
Ja. Aber dass sowas ist, finde ich schon verrückt. Aber so generelle Sachen also zum Schulwesen, alter Schwede. Wahnsinn. Naja.
Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Förderungen von Schultickets, also Schülertickets und so.
Ja.
Ist ja auch nicht einheitlich geregelt. Also das ist, aber halt Bildung ist halt Ländersache, ne? Deswegen gibt es da immer Unterschiede. Aber ich glaube, dass das halt tatsächlich innerhalb des Landes auch nochmal so an den Kommunen hängt irgendwie. Was ja auch bescheuert genug ist, aber gut. Ja, Sarah, das heißt, du hast mal wieder gelernt, dass du in einem scheiß Bundesland und wahrscheinlich auch in einer scheiß Kommune lebst.
Hör mal, ja, und ich wollte hier noch nicht mal bleiben, so eine Scheiße. Hat mein Mann sie direkt wieder draufgekriegt. Wegen dir bin ich hier. Toll. Ja, alles ist echt so. Hier. Und der so frohe Weihnachten.
Aber wir sind jetzt ja schon quasi im Bildungswesen, was ja auch irgendwie irgendwo was mit unserem Thema zu tun hat, wenn es um Bildung und Kinder und Erziehung und alles Mögliche geht. Denn wir widmen uns heute einem Thema, was gerade auch auf Social Media heiß diskutiert wird und so ein bisschen viral geht, und zwar die bedürfnisorientierte Erziehung. Und ja, Leute, ihr dürft euch freuen, wir werden über den Trend Gentle Parenting heute sprechen. Mir werden auch immer ganz schön viele Videos dafür in meinen Feed gespült, obwohl ich weder Mutter bin noch schwanger bin. Aber das ist meinem Algorithmus offensichtlich egal, denn ich bin ja 30 und habe gerade geheiratet. Deswegen sollte ich jetzt auch langsam mal Kinder bekommen, denkt sich mein Algorithmus wahrscheinlich. Deswegen kriege ich ganz schön viel Moody-Content reingespült. Und natürlich auch über unser Podcast-Insta.
Ja, genau.
Das ist ja mit meinem privaten Account connected. Deswegen denkt sich Instagram wahrscheinlich auch, das ist natürlich interessant. Aber unser Podcast-Insta ist auch leider geflutet mit Pferde-Content, weil Sarah es einfach häufig nicht checkt, dass sie in dem Podcast-Insta ist. Und dadurch, dass Sarah im Podcast-Insta Pferde-Content guckt, kommt bei mir auch zwangsläufig. Kommt bei mir auch zwangsläufig Pferde-Content. Und ich habe letztens ein Reel angezeigt bekommen mit Stalltipps. Also da habe ich wirklich gedacht, also jetzt reicht es langsam mal. Aber jetzt trifft dich wieder
wir
ab.
Wir sind miteinander verbunden. Für immer und ewig. Das ist doch geil. Manchmal checke ich das nicht. Und dann will ich jemandem was schicken und beömmel mich und denke so, oh nein, jetzt schimpft die Mimi wieder mit mir. Ich habe die ganze Zeit in dem falschen Account geguckt.
Ja, also du schickst ja auch mir manchmal Reels dann vom Podcast-Account, wo ich auch denke, ich sag halt gar nichts, jetzt ist er halt wieder, gut, na komm.
Mimi, können wir nochmal ganz kurz, bevor wir anfangen mit dem Thema, über meine wunderschöne Tasse sprechen?
Ja, die ist tatsächlich wunderschön.
Die ist und das ist meine richtige Tasse. Ich kann Menschen nicht verstehen, die aus so einer, wie Papa, so eine ganz kleine Tasse zum Kaffee trinken. Da schlürfe ich zweimal dran, dann ist die, ich brauche eine Port.
Dann
eine
ist
richtige Port. Eine richtige Port. Da passt bestimmt ein halber Liter rein.
Jetzt können wir hier kleines Tassenmatching machen, weil guck mal, ich habe auch eine schöne Tasse. Eine
Japan-Tasse,
eine Fuji-Tasse. Ja, ist die nicht schön?
Sehr schön, die ist sehr schön. Aber ich finde meine schöner. Weil ich habe eine Disney-Tasche. Tasche auch.
Leute, es tut mir sehr leid, wir haben keinen Videopodcast, deswegen ist das jetzt gemein, weil ihr könnt unsere wunderschönen Tassen gar nicht sehen. Aber vielleicht posten wir die gleich einfach mal in die Story. Und wer weiß,
wer
sich dann bis zur Veröffentlichung das noch gemerkt hat. Oder wir posten es dann einfach nochmal. Aber ich habe eine wunderschöne Fuji-Tasse aus meinem Honeymoon und Sarah hat eine wunderschöne Disney-Tasse. Naja, gut, so viel dazu. Jetzt sind wir kurz wieder abgedriftet. Wir waren ja eigentlich bei meinen Instagram-Recommendations, wo das Thema Gentle Parenting immer wieder reingespült wird. Und wir beschäftigen uns heute, wie gesagt, mit dem ganzen Thema bedürfnisorientierte Erziehung. Wir haben schon mal eine Erziehungsfolge gemacht, Leute. Da haben wir uns aber alle möglichen Erziehungsstile angeguckt. Also haben wir uns laissez-faire angeguckt und den autoritären Erziehungsstil und diese ganzen theoretischen Sachen auch da, die es da gibt und die verschiedenen Stile, die man anwenden kann. Und heute geht es wirklich ganz explizit nur über bedürfnisorientierte, weil es bei bedürfnisorientierter Erziehung ganz, ganz viel Missinformation gibt und ganz viele Leute nicht wissen, was das ist und wie man das tatsächlich anwenden sollte. Ich bin ja bei dem Thema auch keine Expertin, aber wir haben ja Gott sei Dank hier eine Expertin und das bist du. Und deswegen freue ich mich darauf, dass wir jetzt heute ein für alle Mal mit allen möglichen Missinformationen und Vorurteilen und whatever es da immer noch gibt, bei bedürfnisorientierter Erziehung aufräumen können. Und wir starten, wie immer, mit einem kleinen Fall oder einem Fallbeispiel aus deinem Arbeitsalltag. Wie erlebst du denn bedürfnisorientierte Erziehung in den Familien, mit denen du arbeitest?
Katastrophe, Katastrophe, absolute Katastrophe. Ich bin in den meisten Fällen leider überhaupt gar kein Freund davon. Gar nicht. Und deswegen war es mir auch wichtig, weil es mir in letzter Zeit immer häufiger, nicht nur durch Instagram, aber auch durch die Familien, immer häufiger begegnet ist, habe ich gedacht, so jetzt ist hier Feierabend, fertig ist der Lachs. Wir brauchen die Podcast-Folge. Ja, wirklich. Wir brauchen die Podcast-Folge, damit ich damit mal abrechnen kann.
Abrechnen.
Mit diesem wunderschönen Aber ich werde mit der bedürfnisorientierten Erziehung abrechnen.
Wie so ein Diss-Track, den wir jetzt hier droppen. Nimm das bedürfnisorientierte Erziehung.
Und auf jeden Mutter. Fall. Kriegst du richtig geslappt, kriegt die gleich. Passt mal auf, ey. Naja, also. Bestes Beispiel ist, ich bin bei einem Schulgespräch. Die Schule hat mich angerufen, möchte gerne ein Gespräch mit mir und den Eltern haben, weil das Kind in der Grundschule immer morgens irgendwie nicht so wirklich wach wird und teilweise wirklich einpennt und die sich richtig Sorgen machen, was denn da los ist bei den Eltern. So, dann sitze ich da mit den Eltern und in der Schule und so und dann reden wir darüber, woran liegt das denn? Ja, Fritzchen schläft nicht so gerne, schläft nicht so gut und es schläft nicht so früh ein und so. Und ja, wieso denn nicht? Ja, und dann sagen die Eltern allen Ernstes, er möchte dann noch nicht ins Bett. Mm. Er ist dann noch nicht müde. Der 6-jährige Fritz, ne, geht dann oftmals so um 22.30 Uhr schlafen und ist natürlich am nächsten Morgen dann platt. Mm. Und dann sagen, ja, aber es ist ganz schön wenig. Nee, ich werde mein Kind nicht zwingen, früher ins Bett zu gehen. Mir ist ganz wichtig, dass ich dem zuhöre. Und wenn er mir sagt, dass er noch nicht müde ist, dann muss er das auch nicht. Ja, okay. Sitze ich da mit meinem dummen Gesicht. Und dann reflektiere ich das mit denen und dann sagen die Eltern mir, dass sie, dass das eine bedürfnisorientierte Erziehung ist und dass die da total hinterstehen und dass sie ihren Fritz in keinster Art und Weise zu irgendetwas zwingen wollen, was er nicht möchte. Mhm. Und dann kommt mein Slap-Moment und dann ratter ich denen in der Regel genau das vor, was wir heute hier besprechen.
Ich habe mal schnell gegoogelt. Wie viel Schlaf braucht ein 6-jähriges Kind im Durchschnitt? 11 Stunden.
Mhm. I know.
11 Stunden.
Aber wenn doch Fritzchen nicht ins Bett gehen will, Mimi. Mhm. Also, ne, ja, kann man ihn ja nicht zwingen. Kommt dann immer, soll ich den ans Bett fesseln? Ich bin gegen physische Gewalt. Ja, das ist auch gut. Gut, das ist ein guter Ansatz. Damit kann ich arbeiten.
Gut, aber das heißt, du bist der Meinung, dass dieses Beispiel von bedürfnisorientierter Erziehung nicht funktioniert. Weil? Warum denn nicht?
Weil das nicht bedürfnisorientierte Erziehung ist. Punkt. Das ist es einfach nicht. Das ist der größte Mythos. Das ist es einfach nicht. Ich bin absoluter Fan von richtig durchgeführter, bedürfnisorientierter Erziehung. Und das ist einen Rahmen abstecken und trotzdem die letzte Entscheidungsgewalt haben. Das ist ein Erziehungsstil, bei dem die Bedürfnisse des Kindes konsequent ernst genommen werden. Aber bis 22.30 Uhr wach zu bleiben, ist ja kein Grundbedürfnis von einem Kind, was normal entwickelt und nicht irgendwelche diagnostizierten, nachweislichen Schlafstörungen hat. Weil wie du eben schon richtig gelesen hast, sind es in der Regel 11 Stunden.
An Schlafbedarf, ja.
So, und durch richtig durchgeführte...
Aber das heißt quasi, du bist nicht unbedingt ein Gegner von bedürfnisorientierter Erziehung, sondern du bist ein Gegner von falsch ausgeführter bedürfnisorientierter Erziehung.
Aber das ist es leider in den meisten Fällen. In den meisten Fällen wird das dann als bedürfnisorientierte Erziehung bezeichnet, weil heutzutage braucht man ja für alles einen Begriff und das ist nicht mehr einfach nur schöne Erziehung. Nein, es muss ja ein im besten Fall noch amerikanisches Wortspiel sein. Und ja, das wird dann alles sehr hochgehypt. Also ich bin da überhaupt gar kein Freund von, weil es eben nicht so durchgeführt wird in den meisten Fällen, wie es eigentlich sollte, weil durch richtig durchgeführte, bedürfnisorientierte Erziehung wird die Bindung auch gestärkt und daraus resultieren starke Kinder. Wir werden gleich auch nochmal besprechen, wie genau. Aber durch die Falschausführung dieses Erziehungsstiles wird halt oft genau das Gegenteil bewirkt. Und das ist halt echt doof. Wenn man es richtig macht, fühlen die Kinder sich total ernst genommen und werden wirklich sozial und emotional zu wirklich gut ausgeglichenen menschlichen Wesen. Und wenn man es halt nicht richtig macht, ja, dann verkackt man es halt. Aber auf ganzer Linie. Aus meiner Sicht. Ne?
Okay, aber wenn wir jetzt bei bedürfnisorientierter Erziehung noch kurz bleiben. Was ist denn dann alles bedürfnisorientierte Erziehung? Also du hast ja gerade schon gesagt, in einem Rahmen, wo die Eltern immer noch die letzte Entscheidungsgewalt haben. Was noch?
Also bei bedürfnisorientierter Erziehung ist es so, dass die Eltern sehr feinfühlig auf das verbale, aber auch nonverbale Signal von ihrem Kind reagieren. Zum Beispiel habe ich erlebt, das ist der Klassiker, ne, Süßigkeiten im Supermarkt kaufen. So, ein Kind will unbedingt Süßigkeiten an der Kasse machen, die das ja alles so schön, direkt auf der Höhe des Kindes, bla bla bla. Und dann ist es so, dass die dann so lange quengeln und das unbedingt wollen und ich will und ich will und ich will und ich will aber. Und das Bedürfnis, dann sagen die Eltern, ja, wenn du das unbedingt willst, ja, dann bitteschön. Ist nicht bedürfnisorientierte Erziehung. Ist inkonsequente Erziehung, aber nicht bedürfnisorientiert. Man kann dann darüber nachdenken, was ist das wahre Bedürfnis meines Kindes dahinter? Möchte es selber entscheiden? Ist es gerade total lustorientiert? Dann kann man überlegen, dem zu sagen, pass mal auf, ich sehe gerade, du möchtest was Süßes. Wir können gerne überlegen, ob du zu Hause dann und dann was Süßes bekommst. Das ist dann eher dem Bedürfnis. Ich sehe dein Bedürfnis, aber es muss ja nicht sofort gestillt werden. Ich kann immer noch als erwachsene Person und als Elternteil entscheiden, ob das jetzt wirklich wert ist, das jetzt zu stillen oder eben nicht. Das ist für mich der Punkt, was wirklich bedürfnisorientiert ist. Dafür müssen Eltern aber wirklich sehr feinfühlig auch auf die nonverbalen Signale reagieren. Also wenn ich meine Dreijährige frage, abends um 9, möchtest du schlafen gehen, bist du müde, sagen die wenigsten ja. Die meisten sagen nein, 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 nein und rennen mit der nackten Furt vor dir weg. Dann muss ich ja als Elternteil begreifen, okay, die ist total drüber, die ist total müde, die braucht jetzt eigentlich Ruhe, Schlaf und dass das Nervensystem mal ein bisschen runterkommen kann im Kopf. Und nicht, ja, die ist nicht müde, dann kann ich sie ja nicht zwingen.
Aber wie würdest du dann bei bedürfnisorientierter Erziehung das Bedürfnis definieren? Also, wenn das Kind jetzt absolut drüber ist und sagt, es will nicht schlafen, was ist dann das Bedürfnis des Kindes? Und oder musst du dann als erwachsener Mensch einfach einschreiten und sagen, ich weiß eigentlich, was für dich jetzt am besten ist, auch wenn es sich für dich jetzt eigentlich falsch anfühlt?
Ja, manchmal ist das so. Genau das ist es eben. Also nach müde kommt meistens blöd. Die meisten Eltern wissen das, die auch kleine Kinder haben. Und dann merke ich ja, okay, die ist quengelig, die ist weinerlich, die ist super dünnhäutig. Dann weiß ich, okay, die braucht jetzt gerade Ruhe. Die braucht jetzt gerade Mittagsschlaf. Die muss jetzt eigentlich schlafen oder die muss essen. Das wissen wir ja, als wenn die kleine Kinder sind, dann machen wir das ja häufig auch total intuitiv. Wir hören einfach nur irgendwann auf damit. Das sind ja genau die nonverbalen Signale, die ich meine.
Und was sind dann Beispiele für eine bedürfnisorientierte Erziehung im Gegensatz zu zum Beispiel einem autoritären Erziehungsstil? Kannst du uns da mal ein paar Beispiele geben, in welchen Situationen man das dann anwenden würde im Vergleich zu anderen Erziehungsstilen?
Der autoritäre Erziehungsstil hat für mich nichts damit zu tun, dass die Erwachsenen häufig dem entsprechen, was eigentlich dem Bedürfnis des Kindes entgegenkommt. Also da machen die das meistens weil ich das jetzt sage, Punkt. Und nicht, weil ich eigentlich im Hinterkopf habe, das könnte meinem Kind gut tun. Ja, zum Beispiel in einer Situation, eine Mutter oder ein Vater machen das Kind bettfertig, das Kind soll sich bettfertig machen, das Kind will aber nicht, das will weiterspielen. So, und man sagt es denen ein paar Mal, ne? Und die reagieren nicht darauf. Autoritäre würde sagen, und du machst das jetzt, weil ich das sage, und das würde dann quasi das Kind nehmen und es einfach, dann wegziehen und nicht das Bedürfnis sehen, dass das Kind eigentlich spielen will. Bedürfnisorientiert heißt, ich nehme die Puppe vielleicht mit und versuche die Puppe in das Umziehen mit einzubauen, weil das Bedürfnis ist zwar zu spielen, aber ich sehe auch, dass mein Kind eigentlich todmüde ist und ins Bett will. Muss. Dann versuche ich das mit einzubeziehen und versuche dann quasi, keine Ahnung, Kasperle oder die Puppe oder was auch immer oder die Barbie dann mit in die Wanne zu stecken. Weißt du, der Rahmen ist das Ding. Aber das ist ja genauso wie Impfen. Ich meine, das ist super notwendig, damit die Kinder eingeschult werden und damit die gesund bleiben. Sag mir ein Kleinkind, was sich total aufs Impfen freut. Das hat ja alles seine Grenzen. Ich kann dem das vorher erklären. Ich kann, wenn die sagt, ich will das nicht und ich habe Angst, sagen, ja, das verstehe ich. Das kann ich gut nachvollziehen, mit denen in emotionalen Austausch sein und emotional Anteil daran nehmen. Aber letztendlich muss es geimpft werden. Und von mir aus leider auch in ganz, ganz schlimmen, heftigen Fällen zu 8 Leuten festgehalten werden. Weil es ist alternativlos. Soll ich jetzt sagen, mein Kind will nicht geimpft werden, deswegen impfe ich das Kind nicht?
Ja, machen manche.
Ja, super. Ja. Na, und es ist, also wenn wir darüber reden, was ist bedürfnisorientiert, gleichzeitig auch, was ist es nicht? Es heißt nicht jeden Wunsch erfüllen. Und es geht nicht darum, jeden Wunsch sofort erfüllt zu bekommen. Es ist eher das Bedürfnis zu sehen und wirklich abzuwägen, wie wichtig und machbar ist das jetzt gerade für mich, für die Situation, für die Familie.
Ich kann mir vorstellen, dass das halt vor allem bei kleinen Kindern eine Herausforderung ist, weil du willst ja gleichzeitig auch irgendwie die Selbstständigkeit fördern und die Autonomie fördern und willst ja kleine Kinder auch viel machen lassen. Und gleichzeitig versuchst du natürlich auch diesen Rahmen zu stecken. Also
nee, umso älter die werden, desto schwieriger finde ich es, ehrlich gesagt, bedürfnisorientiert zu erziehen. Weil die meisten, die das falsch machen, in Anführungszeichen, haben oft die Annahme, dass das Kind keinen Stress und keine negativen Gefühle haben darf. Ne, weil dann bin ich ja keine gute Mutter. Es ist ja, oder kein guter Vater. Es ist ja häufig leider auch so, und das spielt ja mit in diese super tolle Theorie mit rein, dass es einen wahnsinnigen Druck heutzutage auf die Eltern gibt und die Angst haben, dass das Kind keine gute Bindung hat. Und dass man falsch erzieht. Das ist aber die falsche Grundannahme, finde ich zumindest, dass man ja eh schon ganz viele Sachen falsch macht. Und nicht, dass man der Grundannahme ist, dass man schon ganz viele Sachen eh richtig macht. Und egal wie du es machst, du machst es ja falsch heutzutage. Also egal wie, für was du dich entscheidest, es gibt immer Leute, die rummotzen, rumnölen und irgendwas zu kritisieren haben. Entweder bist du zu weich, zu hart, diskutierst zu viel, diskutierst zu wenig, arbeitest zu viel, arbeitest zu wenig. Egal, wen wir betrachten, ob es Männer sind, Frauen sind, Kinder sind, man kann ja nicht mehr irgendwas richtig machen eigentlich.
Wenn ich Sachen über bedürfnisorientierte Erziehung sehe, dann geht es ganz häufig darum, wie man auf beispielsweise Wutanfälle eines Kindes reagiert. Dass es quasi auch ganz oft darum geht, so Konfliktsituationen zu handeln. Also ne, zum Beispiel, was du gesagt hast mit ne, ins Bett gehen, aber auch das Kind schmeißt irgendwas runter. So, du hast zum Beispiel gesagt, ne, hier, das Kind will den Becher selber zum Tisch tragen. Okay, du sagst, pass auf, der Becher ist sehr voll, das Kind will das unbedingt selber machen. Okay, du sagst, komm, gut, ne, dann mach es selber. Und dann kriegt das Kind aber dann auf einmal, kriegt auf einmal doch Angst und lässt den Becher fallen und alles wird verschüttet. Und dann ist das Kind frustriert und fängt an zu schreien und wirft den Becher durch die Ecke, durch die Gegend und ist jetzt selber frustriert, dass es das nicht geschafft hat. Wie würde man das dann bedürfnisorientiert handeln?
Also ich finde, man muss erstmal die Grundannahme haben, finde ich zumindest, und so mache ich das, dass hinter jedem unerwünschten Verhalten ein unerfülltes Bedürfnis steht. Oder halt ein Gefühl, mit dem das Kind gerade nicht umzugehen weiß. So. Wenn man dieses Grundwissen oder diese Grundannahme auf alles überträgt, könnte man auf diese Situation jetzt aus meiner Sicht zum Beispiel sagen, okay, das Kind ist super frustriert, dass es das nicht geschafft hat.
Mhm.
Und kriegt deswegen einen Wutanfall. Dann kommt es auf das Kind an. Kann das Kind sich schon, wie alt ist das Kind? Kann das Kind sich schon alleine regulieren oder braucht es mal eine Co-Regulation? Was ich häufig auch bei Instagram sehe, ist, wie Eltern ihre anderthalb, zwei, vielleicht dreijährigen Kinder zuschwallern mit irgendwelchen Sachen, die dann heißen, so, ich möchte jetzt, dass du dich bitte beruhigst, weil wenn du das nicht machst, dann musst du auf die Auszeittreppe oder keine Ahnung was gehen. Ne? Und das hat nichts mit Co-Regulation zu tun und das hat auch nichts damit zu tun, dass man das Kind durch das Gefühl begleitet, sondern das heißt, letztendlich ganz knallhart, oftmals fürs Kind, entweder du reißt dich zusammen und dann darfst du bei mir bleiben oder ich schick dich weg.
Mhm.
Und dann kannst du das Gefühl alleine aushalten.
Mhm.
Das hat nichts mit bedürfnisorientierter Erziehung zu tun, aus meiner Sicht zumindest. Dann kann mir gerne jemand was anderes schreiben, gehe ich gerne mit in Diskussion, hat für mich nichts damit zu tun. Für mich hat es was damit zu tun, das Kind ist gerade frustriert und ist enttäuscht über sich selber und braucht meine Hilfe und Lösungsansätze, je nach Alter. Also wenn meine 10-Jährige das jetzt verschüttet, dann braucht die keine Co-Regulation mehr.
Mhm.
Dann gucke ich einfach nur schräg und erwarte von ihr, dass sie das Verschüttete einfach wegmacht und sauber macht, selbstständig. Punkt. So, wenn das mein 2-jähriges Trotzkind nicht auf die Kette kriegt und dann richtig wütend wird, dann muss ich halt gucken, dass ich ihm das Bedürfnis nach Trost gebe und das Bedürfnis nach, wir schaffen das zusammen, gebe.
Und was ist Co-Regulation? Also wie funktioniert Co-Regulation?
Indem ich mit dem Kind zusammen den Wutanfall ruhig und gelassen, so wie es nun mal möglich geht. Das ist wahnsinnig anstrengend. Das kenne ich auch selber. Ich habe ja auch so einen kleinen Wutknut zu Hause. Also Blut und Wasser habe ich da schon mit der geschwitzt. So ruhig es geht, zu versuchen, mit ihr den Wutanfall in irgendeiner Art und Weise durchzuleben. Entweder sie zu umarmen, festzuhalten.
Mhm.
Meine Große konnte das nicht haben, Körperkontakt. Der hat das einfach nur gereicht, dass wir in der Nähe waren und wir immer wieder Beziehungsangebote gemacht haben, zu sagen, kann ich dir jetzt helfen? Darf ich dich in den Arm nehmen? Nein, dann hat die dann nochmal eine Viertelstunde gebrüllt. Okay, aber ich muss sie ja nicht wegschicken. Ich kann ihr ja trotzdem zeigen, dass ich das aushalte und dass ich nicht wütend bin und nicht enttäuscht von ihr. Das ist im Idealfall. Das klappt natürlich dann auch nicht immer, je nachdem, wie man selber drauf ist. Das ist ne, Theorie und Praxis. Im besten Fall schafft man es dann, sobald das Kind es wieder schafft, zugänglich zu sein, Körperkontakt zuzulassen, es dann in den Arm zu nehmen und dass das Kind weiß, okay, Mama und Papa sind jetzt nicht auch noch sauer auf mich, weil ich jetzt hier diesen Wutanfall gekriegt habe. Und dann ist danach gut. Danach ist es dann in Ordnung. Dann guckt man, wie man dann den Schaden begrenzt und gut ist. Co-Regulation ist halt, kann halt verschiedene Sachen sein. Kann halt verbal sein, kann emotional sein, kann körperlich sein, je nachdem.
Und wie würde man jetzt die Situation falsch bedürfnisorientiert handeln? Also so à la das, was die Familie in deinem Fall da gemacht hat.
Wahrscheinlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder lässt man das Kind dann mit der Emotion alleine, ist dann sauer und sagt, nee, so wie du jetzt drauf bist, so habe ich gar keinen Bock auf dich, so rede ich nicht mit dir. Weil es ist ja dann auch so, dass viele Eltern dann sagen, meine Bedürfnisse sind auch wichtig, das stimmt auch, stehen aber niemals über die des Kindes, muss ich ganz klar sagen. Aus meiner Sicht ist das dieser Spruch, wenn es den Eltern gut geht, geht es den Kindern gut. Ja, bedingt.
Mhm.
Bedingt. Also, keine Ahnung, wenn eine Mutter mir, ich sage jetzt mal eine ganz krasse Situation, eine Mutter erzählt, ja, ich war am Wochenende feiern und saufen, habe die Kinder alleine gelassen, weil das brauchte ich jetzt, das tut mir gut, damit ich wieder entspannt mit den Kindern umgehen kann. Ja, da muss ich dir leider sagen, gute Frau, da ist dein Bedürfnis zu saufen und zu feiern jetzt nicht so hoch, wie dass du eine Aufsichtspflicht hast, zum Beispiel.
Mhm.
Wenn man das Gefühl hat, man kann sich emotional nicht mehr regulieren und kann gewalttätig dem Kind sein, ist es natürlich immer besser wegzugehen, als Gewalt auszuüben, als körperliche Gewalt, keine Frage. Aber das zu nutzen, um das Kind quasi emotional zu erpressen, wenn du so bist, dann gehe ich weg, so möchte ich nicht mit dir in Kontakt sein, dann ist es schwierig. Dann hat es nichts damit zu tun, dass sein Bedürfnis quasi über, also dass das gerechtfertigt ist. Das ist immer noch besser als, man muss es halt immer im Einzelfall abwägen, ne? Aber ja, das könnte man nicht richtig machen. Man könnte dann für das Kind dann alles machen. Das ist dann auch, dass man dann den dritten oder den vierten oder den fünften Becher nimmt, was dann immer wieder passiert, weil das Kind will es ja selber hinkriegen, so.
Ach so, du meinst quasi, dass man die Situation dann 80 Mal wiederholt?
Ja, 80 Mal wiederholt. Oder das Kind halt irgendwie versucht dann zu überzeugen. Ach komm, es ist doch nicht so schlimm. Ich mach das jetzt schnell weg und du kannst, keine Ahnung, was kommt drauf an, was für eine Situation das dann ist. Du kannst dann Fernsehen gucken oder bitte krieg keinen Wutanfall. Du kannst dann Tabletten oder kriegst was Süßes oder so. Damit das Kind keine negative Erfahrung hat.
Dass man das direkt unterdrücken will, dass da jetzt ja irgendwas draus, also keine Konsequenz fürs Kind, die ganze Situation einfach wie, als wenn gar nichts passiert wäre.
Ja, so. Konsequenz ja sowieso nicht. Das Kind ist klein und hat einen Becher verschüttet. Maximal ist, ach so, Mist, doof, dass das passiert ist. Komm, wir überlegen, zusammen holen Lappen, machen das weg und versuchen es nochmal. Oder, was ja auch ist, also ganz ehrlich, das ist ja auch so ein Punkt, Kinder gerade in dem Alter wollen ja viele Sachen, die sie noch nicht können, die wollen aber ja das Autonomiebestreben quasi durchführen, das ist ja auch völlig in Ordnung und auch altersgerecht, aber wenn die jetzt zum Beispiel einen Porzellanteller halten wollen und alle wissen, das geht in die Hose, geht nicht, der Teller ist zu voll, zu schwer, zu heiß, was auch immer, dem Kind das dann zu geben und dann zu gucken, wie das Kind dann daran scheitert, um dann quasi den Frust nicht aushalten zu können, ist halt nicht bedürfnisorientiert. Also ich würde dann gucken, okay, das Kind hat ein Autonomiebestreben, wie kann ich anders, ich sehe das Bedürfnis, will ihm aber jetzt nicht den heißen Pott oder den Teller geben, dann versuche ich ihm was anderes zu geben, damit er das Autonomiebestreben ausleben kann. Weil ich sehe das Bedürfnis hinter dieser Handlung, dass es das ausleben will.
Also in der Situation versuchst du quasi das Bedürfnis des Kindes irgendwie anders zu befriedigen und trotzdem diesen Rahmen zu schaffen, so wie du es willst, geht es nicht, aus Gründen, die nur ich als Erwachsener kenne, die du als Kind gar nicht nachvollziehen kannst. Deswegen versuche ich das Bedürfnis umzuleiten, trotzdem zu befriedigen und nicht in der einen Richtung zu sagen, du bist zu klein, du schaffst das nicht. Und auch nicht in der anderen Richtung zu sagen, okay, wenn du das unbedingt willst, dann bitteschön, und dann passiert halt eben eventuell ein Desaster.
Genau. Und das sind halt, da können wir tausend verschiedene Fallbeispiele nehmen. Es kommt halt immer auf das Kind an, immer auf die Situation an. Deswegen ist wirklich gut durchgeführte bedürfnisorientierte Erziehung auch so schwierig. Die Anforderung an Elternteile ist wirklich sehr hoch.
Ja, vor allem, weil du ja eben auch gesagt hast, das fällt einem selbst dann ja auch schwer, weil du bist als Elternteil ja dann auch gestresst und gefrustet. Und vielleicht gibt es sogar noch Zeitdruck. Und vielleicht gibt es noch andere Faktoren. Du hast vielleicht 2 Wochen lang scheiße geschlafen als Mutter oder als Vater, was ganz normal ist. Und dann in so einer Situation dann, wusa, okay, ruhig. Weil natürlich ist die, ich sag mal, ich wisch schnell alles weg und egal, ich durchlebe das jetzt nicht zusammen mit dem Kind, weil anders ist es einfacher und schneller. Das Kind wegzuschicken scheint im ersten Moment einfach, aber auch das Kind einfach vor ein Tablet zu setzen und einfach alles wegzuwischen, dass das Kind gar nicht merkt, so, oh, ups, das war vielleicht gerade, ist vielleicht blöd, was gerade passiert ist. Das ist halt häufig im Kopf die einfachere Lösung, weil es einfach schnell geht und dann, ja, komm, egal, so.
Ja, was ich absolut und was ich auch selber an mir merke oder an meinem Mann und mir ist, man ist es ja gewohnt, die Kinder waren ja mal klein, natürlich hat man dann alles für die gemacht.
Mhm.
Also zum Beispiel, unsere Kinder kriegen abends immer Obst, ne? So. Ich habe damit angefangen, als meine Große geboren worden ist und die gar kein Obst essen wollte. Und dann habe ich angefangen, der abends so eine Obstschüssel zu geben. So.
Mhm.
Und mittlerweile ist es so, da ist die Große 10, die Kleine 6 und die sagen immer noch abends, Mama Obst. Jetzt gucken die abends Fernsehen und die dürfen vor dem Fernseher dann ihr Obst essen.
Mhm.
Und dann sitzen die da, Mama Obst, Mama Obst, Mama Obst und ich reagiere nicht. Und irgendwann gucken die völlig irritiert, Mama, ja, Obst, dann sage ich, verstehe dich nicht. Mama, können wir bitte Obst? Und ich denke so, ja, wie lange soll das noch so gehen, bis das die 18 sind? Ich meine, die Große kann sich das schon selber machen. Und mein Mann ist da völlig automatisiert, sobald die sich bettfertig gemacht haben und vor den Fernseher setzen, macht er denen schon Obst.
Mhm.
Ne, und dann habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, also wie lange soll das denn jetzt noch so gehen? Das ist einfach ein Automatismus, den man hat, weil man das immer gemacht hat. Weil es auch anstrengender ist, ne, wenn man den Tisch abräumt, den von den Kindern direkt mitzunehmen, den Teller, als die Kinder dreimal daran zu erinnern, kommt ihr bitte runter, wo kommt euer Teller hin?
Mhm.
Klar, aber trotzdem finde ich, wenn ich schaffe das ja auch nicht immer. Niemand schafft das immer, total Wuser zu sein. Das soll mir mal einer erzählen.
Mhm.
Aber es geht ja in den überwiegendsten Fällen darum, wie man reagiert. Und ich möchte gerne auch noch mal was dazu sagen, wie wichtig ich empfinde, dass Kinder Frust haben. Wir haben da in der Erziehungsfolge, glaube ich, drüber gesprochen und aber auch in der Bindungsfolge darüber gesprochen. Oder entwicklungspsychologisch uns das angeguckt, wie wichtig Frust einfach ist. Leute, vergesst bitte nicht, jedes Kind, und das sage ich auch bis zum Erbrechen meinen Familien jedes Mal, jedes Kind, was lernt zu laufen, fällt, damit es lernt, wie es was besser machen muss. Und Frust ist fucking nochmal verdammt wichtig. Es ist super wichtig, dass die Kinder lernen, Bedürfnisse aufzuschieben. Das kann Frust auslösen, aber es ist super wichtig, dass sie einen Aufbau von einer Frustrationstoleranz lernen, weil es das einfach ihr ganzes Leben lang begleiten wird. Ne? Und es ist super wichtig, dass die dann daraus lernen, die Emotionen zu regulieren. Wenn die aber nie Frust haben und nie lernen, das damit umzugehen, wie sollen die dann lernen, mit negativen Gefühlen zurechtzukommen?
Hm.
Es ist wichtig, denen dann kurz zu erklären, finde ich, warum es jetzt nicht geht. Ne, also ich sage dann auch, das mache ich jetzt nicht, weil es mir unwichtig ist oder das mache ich jetzt nicht, um dich zu ärgern, sondern es ist wichtig, das. Und meine Kleine sagt dann immer, ich darf das aber kacke finden und ich darf darüber traurig sein. Ja, natürlich darfst du das, aber es ändert nichts. Also natürlich darf sie das, lautstark sagen, aber es ändert halt die Grundhaltung nicht. Und fertig. Und dann hat sie Frust und dann kann ich sie dann begleiten und sie muss lernen, das auszuhalten. Ja, that's it.
Also das, was ich eben meinte, dass ich das bei Kleinkindern, dass ich mir das mit Kleinkindern schwierig vorstelle, ist ja auch, also damit meinte ich auch so diesen Übergang von Baby zu Kleinkind. Weil bei Babys bist du ja nur zu 100% bedürfnisorientiert. Also du kannst ja Babys keine Toleranzgrenze oder sowas beibringen. Die sind noch viel zu klein. Da machst du alles einfach, was das Baby in dem Moment verlangt. Das ist ja Teil von der Säuglingserziehung. Also da gibt es ja noch gar keine Erziehung. Das hast du ja auch schon mal gesagt. Säuglinge kann man nicht erziehen. So, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, auch dieses Schlaftraining und so. Da hältst du ja auch gar nichts von, dass man Babys dazu trainiert, alleine einzuschlafen. So, da haben wir auch schon mal in Ruhe drüber gesprochen. Da könnt ihr euch auch noch mal die Erziehungsfolge, war das, glaube ich, wo wir da auch darüber gesprochen haben.
Ja, und die Bindungsfolge auf jeden Fall.
Oder Bindungsfolge, genau. Jetzt hört euch einfach sowieso alle Folgen nochmal an.
Alle Folgen bitte anhören.
Jedenfalls, was ich sagen will, ist, diese bedürfnisorientierte Erziehung muss ja irgendwann anfangen. Also irgendwann kommt ja quasi der Punkt, wo du nicht mehr bei jedem Quiek und Quack von deinem kleinen Kind auf alles reagierst und alles sofort erfüllst, weil das eben kein Baby mehr ist und weil jetzt die Erziehung anfängt. Und diesen Übergang stelle ich mir halt enorm schwierig vor, weil das Kind kennt ja natürlich keine bedürfnisorientierte Erziehung und kennt ja nur, alles, was ich will, wird erfüllt. Ich habe Hunger, ich will kuscheln, ich will zu Mama oder whatever. Und da dann quasi nicht in diesen Babymodus zu verfallen und alles sofort zu erfüllen, sondern dann zu sagen, okay, jetzt muss die Erziehung anfangen. Das stelle ich mir schwierig vor.
Das ist tatsächlich ein Flow, umso kognitiv reifer die werden, desto automatisch macht man das ja.
Mhm.
Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache den Hunden gerade die Füße sauber und die sagt, Mama, ich habe jetzt Hunger oder Mama, Hunger, dann sage ich, ja Schatz, ich weiß, ich sehe dein Bedürfnis, ich mache nur noch kurz die Hunde sauber, dann mache ich dir was zu essen. So. Verstehst du? Also dann müssen die ja schon auch warten. Ich lasse da nicht alle stehen und liegen sofort und sag, okay, jetzt mache ich dir was zu essen. Was willst du? Willst du Nudeln? Willst du Kartoffeln? Willst du Reis? Tatsächlich finde ich auch, ist das ja auch ein Phänomen, dass wir unsere Kinder ja immer öfter fragen, was wollt ihr essen? Also dann macht eine Mutter Spaghetti Bolognese und sagt, das Kind, da habe ich keinen Bock drauf. Dann stellt die sich dann nochmal hin und sagt, ja, der hat ja Hunger und wollte keine Nudeln. Ist der allergisch gegen Nudeln? Nein. Hat der vorher Spaghetti Bolognese gegessen? Ja. Hä? Dann raff ich einfach nicht. Das hat nichts mit bedürfnisorientiert zu tun, wenn man dann extra sich nochmal in die Küche stellt und Kartoffeln macht.
Oder wenn das Kind zum Abendessen dann halt nur Süßes isst, weil es nur Süßes will.
Ja, das ist dann Next Level. Aber häufig ist es ja gar nicht so stereotypisch. Häufig sind es ja so diese Mischdinger, weißt du? Ne? Also es ist ja dann meistens so, die wollen ja dann schon, dass die was Gesundes essen, ansonsten wird der gar nichts essen und deswegen habe ich mich nochmal hingestellt und das für den gemacht. Oder für sie.
Oder der Klassiker ist ja auch, willst du eine Banane? Ja, dann macht man die Banane und macht sie dann schon auf und dann heißt, ich wollte die Banane selber aufmachen. Und das gibt's ja in allen möglichen. Und dann gibt es ja auch so 1000 Videos, die ich sehe und da will ich jetzt auch mal deine Meinung zu haben. Mutter von einem kleinen Kind, das Kleinkind will einen Apfel essen oder es gibt jetzt einen Apfel zu essen. Okay, willst du den Apfel mit Schale oder ohne Schale? In Stücke, okay. Willst du den Apfel in kleine Scheiben? Willst du den Apfel in Stücke? Sollen die Stücke groß sein oder klein sein? Und dass man dann jede kleinste Kleinigkeit mit dem Kind bespricht und Rücksprache hält, weil es ja ansonsten sein kann, dass das Kind dir den Teller mit dem Apfel durch die halbe Bude schmeißt und sagt, ja, warte, den Apfel nicht. So. Bitte Expertise. Weil da, wenn ich solche Videos sehe, dann denke ich mir auch immer so, ja, also, wenn das Kind halt sagt, es will den blauen Löffel, oder wenn du dem Kind einen Löffel gibst und du gibst ihm direkt den gelben Löffel und dann wird rumgeschrien, ich will aber den blauen Löffel, gebe ich dem Kind dann den blauen Löffel oder nicht? Schneide ich dem Kind dann einen neuen Apfel oder nicht? So, was mache ich dann in der Situation? Oder sage ich dann, nee, du hast sie ja wohl nicht mehr alle, nach dem Motto, sage ich ja dann natürlich nicht. Entweder du isst den Apfel so, wie er hier ist, oder du isst gar keinen Apfel. Ist das dann bedürfnisorientiert?
Genau, das ist ja eben der Punkt, warum wir heute darüber sprechen, weil es einfach so komplex ist. Aber ganz ehrlich, Mimi, siehst du mich so eine Konversation mit meinen Kindern führen?
Nein, aber ich habe bei euch zu Hause auch schon mal Diskussionen über Besteck mitbekommen.
Genau. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, weil es mir scheißegal ist, von welchem Besteck die essen. Ist mir Pups. Die können von dem Besteck essen, von wem sie wollen. Und das ist was anderes. Es ist für mich auch noch okay, wenn ihr sagt, ich habe eine Banane und ich lege die Banane hin, die Zuhe, und sie sagt, nee, mach du auf. Okay, mach ich die auf. Oder ich mach das Böse, ich mach es auf und denke in dem Moment, Kacke, die will das bestimmt selber machen. So. Ich finde, das ist dann in Ordnung in einem gewissen Rahmen. Ich frage, mein Kind sagt, Obst. Ich sag, was für Obst? Ich habe Banane, Apfel, Trauben. Die sagt Trauben, ich mache der Trauben. Wenn die danach sagt, ich will Apfel, kann die mich mal am Abend besuchen.
Nein, ja gut, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, wenn du deinem Kind jetzt einen Apfel machst und du schneidest den Apfel in Stücke und dann schreit die und sagt, ich wollte aber Apfelscheiben. Dann sagst du, wie reagierst du denn?
Dann habe ich ihr noch nie einen neuen Apfel gemacht. Dann sage ich, es tut mir total leid, ich verstehe das. Entweder du isst den Apfel so oder eben nicht. Weil es geht ja um das Bedürfnis des Hungers und dass sie einen Apfel will.
Mhm.
Und ich kann, also nochmal, es ist wichtig, das Bedürfnis zu sehen und dann abzuwägen, ist das jetzt machbar oder nicht. Und ich kann ja auch sagen, ich sehe, es tut mir total leid, beim nächsten Mal verspreche ich dir, mache ich den in Scheiben. Dann wird er wahrscheinlich in Würfeln richtig sein oder grün kariert oder was auch immer. Weil es geht ja in der Phase nur darum zu testen und man kann es ja dann auch teilweise gar nicht richtig machen, weil die Kinder es ja dann auch von Tag zu Tag unterschiedlich wollen. Die wollten dreimal hintereinander, dass du denen den Apfel schälst, dann schälst du denen den Apfel, dann wollten sie es aber in dem Moment wieder nicht.
Hm.
Es geht ja eigentlich um was ganz anderes. Es geht darum, Autonomie bestreben zu haben, nämlich selber entscheiden zu können. Können die aber nicht immer. Und das müssen die auch lernen, dass manche Situationen die selber entscheiden können und manche Situationen auch eben nicht. Ich werde mein Kind nicht im Winter mit der Lieblings-Sommerhose rumlaufen lassen oder mit den Sandalen. Da kann es sich auf den Kopf stellen und da ist der Frust. Ja, ich sehe das, du bist traurig, dass du deine Lieblingsschuhe nicht anziehen kannst. Was hältst du denn davon, wenn wir die sauber machen und du kannst die hier drinnen anziehen? Draußen geht das leider nicht, weil es ist 10 Grad minus. Wenn eine Mutter dann zu mir sagt, es tut mir total leid, und das ist ja dann häufig auch für die ErzieherInnen in den Kitas zum Beispiel oder in den Grundschulen schwierig, weil die kommen dann und sagen, ja, die wollte sich heute nicht anziehen lassen. Özlem wollte sich nicht anziehen lassen, die wollte unbedingt ihre Lieblingssocken anziehen oder keine Schuhe anziehen. Können Sie das bitte mit der klären? Da bedankt sich jede Erzieherin und jeder Erzieher. Das ist ja dann auch häufig so. Die geben ja dann auch häufig die Verantwortung ab, weil sie haben ja dann nach dem Bedürfnis des Kindes reagiert. Mhm. Das geht aber nicht, weil man muss sich ja überall an Regeln halten. Ich hatte jetzt eine Situation mit einem Vorschulkind, die wollte sich partout nicht in der Kita an den Tisch setzen und dann essen, wann die anderen essen. Sie hatte grundsätzlich das Bedürfnis, eine Viertelstunde nach den Kindern zu essen.
Mhm.
So, dann hatte die Mutter ja, wenn sie Hunger hat, dann sage ich ja, so funktioniert ja das Leben nicht, Leute. Also, was sollen die ErzieherInnen denn jetzt da machen? Sollen die jetzt eine Extrawurst für Özlem machen? Das funktioniert nicht. Die muss lernen, sich an gewisse Regeln zu halten. Und man kann dann sagen, ich verstehe das Bedürfnis, ich sehe dein Bedürfnis, kann aber aus den und den Gründen deswegen nicht danach agieren. Dann fühlen die sich ja trotzdem gesehen und verstanden.
Also, wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfassen darf, für dich ist bedürfnisorientierte Erziehung eine Erziehung, die sich grundsätzlich an den Bedürfnissen des Kindes orientiert, aber in einem gewissen Rahmen, den immer noch die Eltern stecken und mit gewissen Grenzen und das ist nicht ein laissez-faire Erziehungsstil, den wir auch in unserer Erziehungsfolge schon besprochen haben, nämlich das Kind kann tun und lassen, was es will und die Eltern folgen dem Willen des Kindes.
Exakt, ja.
Wenn du jetzt ein Kind bekommst, ich meine, niemand, der Mutter oder Vater wird, ist ja sofort ein Experte in Erziehung. Ganz viele lesen sich dann ganz viele Erziehungsbücher durch und bla und das meiste ist ja Learning by doing, würde ich mal behaupten. Und man muss ja auch dann immer für sich selber gucken, was passt auch für mich und mein Kind. Ne? Also ganz viele von diesen Dingen muss man ja auch individuell entscheiden. Aber an sich klingt das, wenn ich das mal sagen darf, sau anstrengend. Es klingt unendlich anstrengend. Und die Anforderungen an die Eltern klingen auch extrem hoch. Weil du dich ja auch beim bedürfnisorientierten Erziehungsstil die ganze Zeit ja mit deinem Kind auseinandersetzen musst. Das heißt, Total. Du musst ja die Gefühle des Kindes sehen, validieren, mit dem Kind zusammen das durchsprechen. Du bist ja selbst auch gefrustet, darfst den Frust aber nicht am Kind auslassen, weil dann denkt das Kind, Mama ist sauer und so weiter. Also was sind diese wahnsinnigen Anforderungen an Eltern dann? Das klingt ja der Wahnsinn.
Die sind extrem, extrem, extrem hoch, weil es genauso ist, wie du sagst. Und deswegen finde ich es auch völlig legitim, dass man nicht immer nur einen Erziehungsstil quasi konsequent durchziehen kann. So, ich bin auch manchmal genervt, auch manchmal vielleicht unfair. Es gibt keine perfekten Eltern und wir sollten gar nicht erst versuchen, das zu sein. Ich bin die beste Version, die ich eben machen kann. Und ich versuche mich immer wieder zu reflektieren im Verhalten mit meinen Kindern. Aber natürlich mache ich auch Fehler. Und es ist auch wichtig, dass die Kinder sehen, dass wir Fehler machen. Denn Fehler machen ist ja menschlich. Und dann geht es darum, wie gehen wir mit Fehlern um. Und jemand, der das konsequent immer durchziehen muss, der, keine Ahnung, der muss übermenschliche Fähigkeiten für mich haben. Weil die Anforderungen sind so hoch. Ich könnte das, glaube ich, nicht 24/7, wenn ich Pech habe oder man 3 oder 4 Kinder hat, irgendwie 20, 30 Jahre durchziehen. Also die Erwachsenen müssen halt immer hinter das Verhalten des Kindes gucken. Das ist schon mal total wichtig. Das ist die erste Anforderung. So, das heißt zum Beispiel, auch bei Teenagern ist das so, ne? Also eine Situation, ich bin da bei den Familien, bei einer Familie, die hat 3 Kinder von 14 bis 7. Mhm. Und der Junge kommt vom Training und hat totalen Kohldampf und haut sich, keine Ahnung, super viele Süßigkeiten rein, weil er einfach Hunger hat. Dann wäre es autoritär zu sagen, es ist keine Essenszeit, du isst jetzt nichts.
Mhm.
So. Es wäre laissez-faire zu sagen, aus meiner Sicht, ja, dann isst er halt Süßigkeiten, auch Härmchen, der arme Junge hat Hunger. Bedürfnisorientiert, finde ich, wäre, ich sehe das Bedürfnis, dass der Junge Hunger hat, sage, Schatz, ich mach dir schnell einen Apfel oder isst du dir bitte einen Apfel, wir essen jetzt gleich, wie lange hältst du es denn noch aus? Ich sehe das Bedürfnis, dass das Kind natürlich Hunger hat und Kohlenhydrate braucht oder irgendetwas Nahrhaftes und gehe dann in den Dialog zu sagen, ich sehe dein Bedürfnis, ich beeile mich, können wir da eine Lösung für finden?
Hm. Also jetzt der 14-Jährige, oder?
Ja, der 14-Jährige, der dann gerade vom Training kommt, ja.
Aber was wäre, wenn er jetzt sagen würde, oh, ich habe so einen krassen Hunger und es gibt in 2 Stunden Abendessen und er will sich jetzt das riesen Ultra-Mega-Sandwich machen und 3 Äpfel sich reinballern, weil er jetzt ungefähr so krassen Hunger hat. Aber du sagst halt, naja, in 2 Stunden gibt's aber halt richtiges Abendessen. Willst du nicht lieber jetzt was Kleines essen? Und dann sagt er, boah, nee, ich hau mir das jetzt einfach rein, scheiß drauf, dann esse ich später halt nichts mehr.
Also mit 14 tatsächlich würde ich versuchen, das zu sagen, also das zu sehen. Und dann ist es so, tatsächlich mit 14, mit einem 10-Jährigen, dem würde ich dann sagen, nee, ist jetzt ein Brot, das ist okay, du musst auf gar keinen Fall hungern, so. Aber in dem Bauch nicht so vollschlagen. Ich meine, 2 Stunden ist ja jetzt auch wirklich sehr, sehr lang. Bin jetzt gerade von einer Situation ausgegangen, ich mache jetzt gerade das Abend. Ich bin dabei, das zu machen, aber das Kind hat jetzt gerade Hunger. Da muss es nicht hungern und warten, finde ich.
Ja, ja. Mhm.
Also in 2 Stunden kann das Kind natürlich was essen, grundgütiger. Aber das ist eben, ne, wo du eben meintest, wo ist der Unterschied zu autoritär.
Autoritär. Mhm.
Ich stecke dann trotzdem noch den Rahmen und kommuniziere und sehe und sage, was ich sehe, damit das Kind auch mein Handeln nachvollziehen kann. Das heißt nicht, dass ich dem 3 Stunden lang vollschwallern muss, was ich jetzt gerade tue. Das ist ja dann auch nochmal das andere Extrem, alles zu kommentieren und zu diskutieren. Ich habe Familien, die diskutieren mit ihrer 4-Jährigen. Wie lange es Tabletzeit kriegt, wann sie ins Bett muss und wie viele Süßigkeiten sie haben darf. Und dann sagt die 4-Jährige, du hast gestern auch 2 Raffaello gegessen, dann darf ich heute auch. Und die Mutter sagt, ja, da hat sie recht. Ihr merkt, ich bin wieder voll dabei bei dem Thema. Naja, auf jeden Fall, das ist eine der Herausforderungen, ne? Also immer hinter das Verhalten des Kindes gucken. Dann dieses nicht schimpfen, sondern mehr nach Lösungen suchen. Ich sehe dein Bedürfnis und jedes Bedürfnis hat ja auch ein Anrecht, da zu sein. Ich kann ja nicht sagen, dein Bedürfnis ist weniger wert als meins. Das finde ich zum Beispiel total wichtig. Das ist totaler Schwachsinn, wenn man das macht. Also wenn ich jetzt sage, du musst jetzt bitte die Gummistiefel anziehen und das Kind will aber die Gummistiefel nicht anziehen, weil sie, keine Ahnung, jetzt ihre Lieblingsballerinaschuhe anziehen will, dann ist deren Bedürfnis ja nicht falsch. Aber sie sind halt nicht umsetzbar. Da muss ich sie trotzdem ja ernst nehmen darin und sie trösten, weil sie wirklich traurig ist, dass sie jetzt ihre Ballerinaschuhe nicht im strömenden Regen anziehen kann. Das heißt nicht, dass ich sie das machen lasse.
Aber auch nur bis zu einem bestimmten Alter, oder? Also ich meine, hast du nicht auch irgendwann mal gesagt, dass du irgendwann dann halt, also dass du mit einer 14-Jährigen nicht diskutierst und wenn die dann, so, und dann ist halt, dann muss sie halt mit den Konsequenzen leben. Wenn sie halt dann ihre Ballerinas im Regen anziehen will, ja, dann hat sie danach nasse Füße, ist scheiße und dann läuft sich dann Blasen, okay.
Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist ja eben das, was auch noch eine große Herausforderung ist, ne? Die Reaktion und die Anforderung an das Kind, dem Alter entsprechend hin zu verändern. Genau, das ist ja der Punkt. Du kannst nicht mehr in Erziehung mit einer 14-Jährigen sein. Du musst dann in Beziehung sein. Du kannst ja dann sagen, Schatzilein, ich würde es nicht tun, wenn die sagt, Mama, du hast eh keinen Plan. Okay, viel Spaß beim Barfußlaufen. Lernen durch Schmerzen, Leute. Ist leider so. Ab einem gewissen Alter können wir das nicht mehr, dann können wir das nicht mehr handeln. Es ist auf jeden Fall eine hohe Anforderung, weil es viel mehr Mental Overload ist. Weil du ja, wie du eben schon gesagt hast, ständig darüber nachdenkst, leck mir am Hocker, was soll das eigentlich heißen? Was soll das denn jetzt eigentlich heißen? Jetzt ist die total quengelig, was will die? Was? Deswegen freuen wir uns ja eigentlich auch so darauf, wenn unsere Babys anfangen zu sprechen. Weil da musst du nicht mehr überlegen, hat die kalt, hat die nass, hat die müd oder hat die Hunger oder kuscheln. So, was hat die jetzt? Du musst eigentlich immer alles ausprobieren, bis du dann weißt, okay, jetzt ist es das. Am Anfang fühlst du dich wie der Trottel der Nation, weil du alles abspulst, bis du dann die Signale deines Kindes kennenlernst. Aber den weißt du ja am Anfang noch nicht. Und jedes Kind, und das ist halt auch nochmal besonders, ist anders. Also das ist ja auch noch der Punkt. Kinder können nicht gleich erzogen werden, sage ich ja auch immer wieder. Das ist ja, meine Kinder sind ja das beste Beispiel. Die sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Und die eine hat ein ganz hohes Bedürfnis nach Ruhe und für ihre eigene Zeit. Die andere ist voll die Rampensau. Und da war es auch so, dass wir ganz lange damit gehadert haben, dass wir ihr vorschreiben, dass sie nach der Grundschule zum Beispiel erstmal Zeit für sich braucht, weil die uns regelmäßig nachmittags durchgeknallt ist. Und die war total reizüberflutet, die war fertig mit der Welt. Im Gehirn sind die neuronalen Synapsen sind einfach, haben Ping-Pong gespielt. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir versuchen das jetzt erstmal, du kommst erstmal an, zu Hause, in deinem Zimmer und du kommst runter und machst erstmal nichts. Und haben ihr dann beigebracht, Stück für Stück mit ihrem Bedürfnis nach Ruhe irgendwie umzugehen und das selber zu spüren. Und das macht die mittlerweile gut. Aber da waren wir auch, in Anführungszeichen, super übergriffig, weil wir gesagt haben, wir sehen, dass du jetzt gerade Ruhe brauchst. Sie selbst wollte sich verabreden, sie selbst wollte 10.000 Hobbys machen, sie selbst wollte ganz viele Sachen außer Ruhe, bis sie dann gemerkt hat, dass es ihr wirklich auch besser geht, wenn sie diese Ruhe bekommt. Bei der Kleinen brauche ich gar nicht damit anzufangen. Die ist Rampensau durch und durch, die braucht diese Ruhephasen überhaupt nicht. Da muss ich auf andere Sachen extrem achten, die neu für mich sind, weil ich sie von der Großen nicht kenne. Das ist halt sau anstrengend, finde ich. Du hast gerade so das Gefühl als Elternteil, du weißt, wie der Hase läuft und bäm, kommst du ein zweites Kind oder das Kind wird auf einmal älter und alles ist auf einmal wieder neu. Dann brauchen wir einmal mehr Zeit, mehr Geduld und mehr Flexibilität bei den Kindern, weil du natürlich auch mit Kindern, die du dazu erziehst, Kompromisse zu machen und mit dir in den Austausch zu gehen und Kinder, die du dazu erziehst, irgendwie rhetorisch stark zu sein, mit denen hast du natürlich auch mehr Probleme, weil die, umso älter die werden, natürlich Kompromisse mit dir schließen, mit dir diskutieren und du dann wirklich auch teilweise überlegen musst, ja geil, jetzt hat sie mich. Das ist halt auch, ne? Also manchmal denke ich auch, verdammt nochmal, du hast ja die Kinder, also was die mir manchmal für Sachen um die Ohren haut, dann denke ich, Mann. Ja, okay, danke dafür.
Hab ich dir so beigebracht, ja, okay.
Ja, da, dumm von mir. Ja, und das ist halt auch ein stetiges Abwägen von den Bedürfnissen der ganzen Familie. Also auch da ist es wichtig, dass die Kinder lernen, ja, ich habe das Bedürfnis, aber es geht halt jetzt gerade nicht, es geht nicht. Es gibt nicht nur mich auf dieser Welt, sondern Was ist das Bedürfnis der Familie? Ist das jetzt gerade mit dem Einzelbedürfnis machbar oder nicht? Das ist halt oft, sehe ich bei Eltern, die bedürfnisorientiert erziehen wollen und die haben 2, 3 Kinder. Und jedes Kind hat gerade ein anderes Bedürfnis. Und dann? Was machen wir denn dann? Dann hat das halt irgendwann, ist dieses Konzept am Ende.
Aber warte mal. Wenn du sagst, irgendwann Konzept am Ende, also, aber du willst ja auch bedürfnisorientiert erziehen, oder nicht?
Ja, ich versuche es in den meisten Teilen, aber ich habe ja eben gesagt, es funktioniert halt nicht immer.
Mhm. Aber das heißt jetzt, wenn du sagst, du hast 3 Kinder und alle 3 haben verschiedene Bedürfnisse, was ist denn dann? Dann kannst du ja nicht auf einmal aufhören, bedürfnisorientiert zu erziehen. Sondern, oder meinst du einfach, naja, dann muss man halt einfach manchmal Abstriche machen.
Genau, das meine ich ja. In dem Moment kann ich dann nicht dem allen gleich erziehen. Ich sage jetzt mal Essen. Ich habe Kartoffelgratin gemacht. So, die eine will keine Kartoffelgratin, die andere will aber keine Nudeln, die dritte will keinen Reis. Was mache ich dann? Können sie mich alle mal am Abend besuchen und die kriegen Brot. Oder ich mache einfach das, was mir und meinem Mann schmeckt und dann ist es so. Also was soll ich denn machen? Ich mache doch keine 3 Gerichte, damit jedes Kind dann zufrieden ist. Es sei denn, es gibt Allergien oder ich finde auch, wenn ein Kind vegetarisch oder vegan leben sollte, dann sollte man das unterstützen in den besten Fällen. Aber dann heißt es nicht, wenn ich jetzt Kartoffeln, Spinat und die kriegen eine Wurst, dann kriegt das eine Kind halt keine Wurst. So, dann muss ich jetzt aber auch keine super tolle vegetarische Alternative dazu machen. Also deswegen meine ich, das ist ein super spannendes Thema und viele verlieren sich dann in diesem hohen Anspruch, für alle perfekt zu sein und das perfekte Elternteil. Leute, es geht nicht, es funktioniert nicht im Alltag. Das kann nicht funktionieren.
Auf Social Media läuft ja auch gerade dieses Trendwort Gentle Parenting durch die Gegend. Und da habt ihr mit Sicherheit auch schon ganz viele Videos von gesehen, wo dann Leute eine Situation mit ihrem Kind aufnehmen, die ihrer Meinung nach kein Gentle Parenting betreiben. Das Kind ist am Kühlschrank und fängt an, Kleinkind, weiß ich nicht, 4 oder so, und fängt an, den Kühlschrank auszuräumen. Und die Mutter steht daneben und sagt, hör bitte auf damit. Und das Kind macht weiter. Und dann fängt die Mutter an zu schreien, hör jetzt mit deinem Scheiß auf. Und dann das Kind guckt und rennt aus dem Kühlschrank raus. Und dann soll das der Beweis dafür sein, dass Gentle Parenting nicht funktioniert. Also man kann ja von Gentle Parenting halten, was man möchte, aber dass dieses Video natürlich kompletter Schwachsinn ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Weil wenn du natürlich mit deinem Kind nie so redest, wie du in diesem Video redest, hör bitte auf damit, auch noch so flüsternd und es dann anschreist, ja, dann ist ja klar, was passiert. So, Gentle Parenting, da gibt es ja ganz viele Philosophien drüber und das allermeiste geht auch in die Richtung von bedürfnisorientierter Erziehung. Und Gentle Parenting wird halt auch so gewertet, wie ich erkläre meinem Kind alles, was ich mache und was es macht und wie wir eine Situation gemeinsam handeln können. So. Was halten wir davon?
Also, was ich halt super schwierig finde, ist diese Generalisierung. Ne? Und ich finde, das wird halt immer wieder unterschätzt. Natürlich ist das auch ein guter Ansatz für eine bestimmte Art von Kindern in einem bestimmten Rahmen, in einem bestimmten Alter und bestimmten Situationen. Aber ich verstehe nicht, warum es halt immer generalisiert werden muss. Ich raff halt diese Mentalität von Menschen nicht, dass die halt alles immer generalisieren müssen. Ich kann mit einem hochautonomiebestrebten Kind, was scheißegal ist, was super schon auf sich bedacht ist von Natur aus, kein Gentle Parenting machen in der Form, wie ich es mit anderen Kindern mache, die vielleicht viel sensibler sind. Das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert zu sagen, mach bitte die Tür zu oder komm bitte da raus oder hör bitte damit auf. Ich würde dann das Kind beim dritten Mal nehmen, ruhig und sagen, ich habe dir jetzt 2-mal gesagt, du sollst damit aufhören, du machst es nicht, jetzt nehme ich dich und zeige dir, dass ich diese Grenze. Ich meine, Gentle Parenting geht aus meiner Sicht davon aus, dass Kinder von sich aus immer kooperieren wollen. Das machen einige Kinder auch. Viele aber auch nicht. Die wollen von sich aus nicht kooperieren. Das ist denen egal. Die wollen ihren Stiefel durchziehen. Die wollen das, was sie wollen, wann sie wollen, wie sie wollen. Und dann kann ich denen zum 10.000. Mal erklären, warum das jetzt gerade nicht möglich ist. Die werden das nicht einsehen können. Und viele überfordern ihre Kinder meiner Meinung nach mit diesem Geschwafel über Stunden und Erklärungen, vor allen Dingen die Kleinkinder damit. Und vor allen Dingen, was interessiert das Kind, das dreijährige Kind oder vierjährige Kind, wenn ich dann sage, ich bin jetzt wirklich auch sehr enttäuscht von dir? Schon erster Fehler. Ich bin enttäuscht von deinem Verhalten. Okay, was soll ich jetzt damit anfangen? Was soll das Kind jetzt damit anfangen? Und es macht mich sehr traurig, dass du jetzt hier gerade so wütend bist. Ich kann ja jetzt auch gerade nicht wütend sein. Da frage ich mich, was reden die denn da? Ich bin immer dafür, kurz und knapp zu erklären, weil, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Mimi, unsere Mutter hat ja früher immer gesagt, weil ist so oder ja. Mein Bauchgefühl und das hat uns überhaupt nicht zufriedengestellt. Vielleicht bin ich deswegen auch eher einer der Mütter, die sagt, ich erkläre dir das kurz, aber kurz und knapp, Punkt. Ich muss mich nicht vor dir rechtfertigen und ich muss auch nicht dein Zuspruch dafür bekommen. Also viele erwarten dann, toll, jetzt habe ich dir das erklärt und jetzt bist du immer noch so. Ja, die darf ja trotzdem so sein. Die Gefühle sind ja jetzt nicht weg.
Was ich auch immer bei diesen Videos so blöd finde, also deswegen ist mir das auch so im Gedächtnis geblieben, weil du kannst ja nicht mit einem Kind, wo du diesen Erziehungsstil, dieses ruhig, also diesen Stil von, ich erkläre dir in einer ruhigen Art und Weise das, was ich jetzt von dir möchte. Wenn du das noch nie deinem Kind gesagt hast, wieso soll das dann auf einmal funktionieren? Und das dann als Beispiel dafür zu nehmen, ja, Gentle Parenting funktioniert nicht, finde ich halt so affig. Also ich glaube, total, dass es halt einfach ein Mittelweg ist, so wie du gesagt hast. Bedürfnisorientierte Erziehung oder Gentle Parenting ist in jedem Fall besser, als dein Kind anzuschreien. Also das, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und man muss auch nicht, also da gibt es ja auch 1000 Videos aus den USA, wo die dann auch irgendwelche Schimpfwörter benutzen, wo sie dann sagen, get your motherfucking ass out the, wo ich mir denke, nee. Also dann erkläre ich meinem Kind lieber dreimal irgendwie in Ruhe, was ich möchte, auch wenn es das dann in dem Moment nicht raffen kann, anstatt es anzuschreien und irgendwelche Schimpfwörter zu benutzen. Also diese Videos finde ich deswegen auf einfach immer so kompletten Schwachsinn, weil das Kind weiß ja überhaupt nicht, was es auf einmal mit dieser ruhigen Stimme anfangen soll, wenn du es immer nur anschreist. Also ist ja logisch, dass es dann nicht funktioniert. Also, ja. Vielleicht finde ich so ein Video, dann poste ich das mal in die Story, weil das finde ich so bescheuert, echt.
Ja, mach das mal. Es ist es auch. Und ich finde auch, ich bin immer dafür, nochmal, ich bin großer Fan von bedürfnisorientierter Erziehung, wenn man es richtig macht. Oder wenn man es den größten Teil macht oder mit sich selbst gnädig ist und sagt, boah, ich gebe jeden Tag mein Bestes und manchmal geht's halt nicht. So. Und manchmal geht auch bei mir der Satz, weil ich dir das sage. Du räumst jetzt dein Zimmer aus. Nein, warum will ich nicht? Weil ich dir das sage. Punkt. So, und ich werde mit dir mit Sicherheit nicht 10 Stunden diskutieren, weißt du, weil ich das Bedürfnis habe, dass es hier sauber ist, weil ich keinen Bock habe auf Ratten im Haus, weil, so, und dann ist es mein Zimmer. Ja, und Punkt. So, wir sind in einer Welt und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns an Regeln halten müssen. Wir müssen unseren Kindern irgendwann beibringen, dass es Regeln gibt, an die man sich halten muss, obwohl man keinen Bock darauf hat. Und ich kann mit meinem Chef auch nicht diskutieren, auf welche Baustelle ich irgendwann gehen will, ob ich diesen Bericht schreiben muss, soll. So, das geht einfach nicht. Da muss man lernen, Frust auszuhalten, zu schlucken und es einfach zu tun. Punkt.
Ja, oder halt einfach, also ich meine, das muss ja nicht immer so schwarz-weiß sein, ne? Und du kannst ja trotzdem Scheiße finden, auch jetzt, wenn du es halt auf die Gesellschaft überträgst, ne? Wenn du halt eine gewisse Art von Erziehung genossen hast, dann musst du, also du musst natürlich nicht im Erwachsenenalter alles aushalten und alles schlucken, was du scheiße findest. Aber nein, du kannst auch nicht durch die Welt rennen und sagen, ich stelle meine Bedürfnisse über die von allen anderen und deswegen halte ich mich nicht an Verkehrsregeln, ich halte mich auch nicht an das Gesetz und wenn ich im Supermarkt bin, dann muss ich das auch nicht bezahlen, weil ich wollte ja die Schokolade haben und das ist jetzt mein Bedürfnis und ich habe halt kein Geld. Also so ist es ja im Extremen gedacht. Ja, und das kann man auch auf ganz kleine Interaktionen mit Menschen übertragen. Ne? Man muss sich halt auch lernen, wie man sich in sozialen Gruppen verhält. So, du kannst nicht immer nur ich. Das, so funktioniert eine Gesellschaft nicht, so funktioniert auch kein Freundeskreis, so funktioniert auch keine Familie. So, und diese Art von Verhalten kannst du ja in deiner Erziehung schon fördern. Also, dass du einfach auch auf andere Leute achten musst, dass du auch auf deine Mitmenschen achten musst, dass du zu Hause deine Sachen wegräumst, weil du nicht alleine wohnst, sondern weil hier auch noch drei andere Menschen wohnen und die möchten nicht über deine Sachen fallen. Deswegen räumst du deine Sachen weg, auch wenn du da keinen Bock drauf hast. Aber wir leben hier in einer Gemeinschaft. So.
Total, genau. Und dieses Gentle Parenting hat einen ganz, ganz guten Ansatz. Nämlich nicht über, einfach über den Kopf hinweg, sondern es kurz zu erklären. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, ganz praktisch gesehen, zieh die Winterjacke an. Nein, ich will die Winterjacke nicht anziehen. Dann die Tür aufzumachen, zu sagen, guck mal, es schneit draußen. Es ist saukalt. Ich möchte nicht, dass du krank bist. Deswegen möchte ich, dass du die Winterjacke anziehst. Habe ich dir erklärt. Danach kommt dann das Theater. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich werde nicht weiter erklären. Ich habe es erklärt. Punkt. Also ich finde, das ist eben der Punkt. Ich muss dann nicht 10 Stunden versuchen, mein Kind dazu zu überreden, dass es bitte die Winterjacke anzuziehen hat.
Wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Erziehungsarten gesprochen, was man machen kann und nicht machen kann und machen soll und nicht machen soll. Und wenn man jetzt wieder zurück auf die Gesellschaft guckt und wenn diese Menschen dann erwachsen werden, das ist ja das Problem. Mir ist ja scheißegal, was du mit deinen Kindern machst, aber deine Kinder werden irgendwann erwachsen und dann muss ich mit deinen Kindern auskommen. Dann sind deine Kinder nämlich meine Kollegen oder irgendwelche Leute, mit denen ich zu tun habe. Und dann habe ich das Problem an der Backe, wenn du irgend so einen kleinen Kampfzwerg da erzogen hast. Und deswegen jetzt die Frage, was sind denn die Folgen davon, wenn man diese bedürfnisorientierte Erziehung nicht oder nicht richtig macht? Was für kleine Giftzwerge kommen dann daraus? Oder vielleicht auch keine Giftzwerge?
Also es geht ja schon viel früher los, ne? Wenn die bei dir angekommen sind, haben die ja schon ganz viel Frust. Da müssen die ja erstmal ganz viel trotzdem geschafft haben. Also da müssen die ja durch eine Schullaufbahn, wo wir wissen alle, Kinder können grausam sein. So, durch den Schullaufbahn, wie du eben schon gesagt hast, es wird schwierig werden, irgendwelche Freunde zu finden, Partnerschaften zu führen und irgendwelche Ausbildungen zu schaffen, wenn man nicht irgendwelche Sozialkompetenzen hat. So, und wenn die dann trotzdem irgendwie bei dir angekommen sein könnten und keine Therapie gemacht haben oder sich nicht mal selbst reflektiert haben, um zu sagen, weil das muss man ja auch sagen, auch wenn die Eltern das nicht gut hinkriegen, ist irgendwann ja auch die Eigenerziehung da. Und dann erwarte ich auch von einer erwachsenen Person, dass die nicht sagt, aber Mami und Papi haben es mir nie beigebracht, sondern ja, ist okay, Bro, dann musst du jetzt mal bitte gucken, dass du es dir selber beibringst. So. Und was halt nachweislich echt schwierig ist, das ist so, geht so ein bisschen in diese Tyrannenrichtung, ne, die wir ja auch schon mal besprochen haben, narzisstische Kinder, die erlernen keine Frustrationstoleranz. Das ist super schwierig. Wie auch, wenn die nie gelernt haben, dass Frust auch okay ist und dass man durch Frust durch muss. Sie lernen nur im Affekt ihre Bedürfnisse zu sehen. Ich will jetzt das und bekomme das jetzt. Wenn nicht, dann bin ich sauer, traurig, ihr alle sind gemein zu mir und ich werde gemobbt. Das ist ja dann auch ganz schnell Thema. Es fördert total den Egoismus, ne? Also alles dreht sich nur um mich. Ich habe jetzt Hunger. Also müssen jetzt alle gucken, dass ich was zu essen kriege. Und das ist dann häufig auch so, dass man dann sagt, ja, dann du hast jetzt Hunger, aber das rechtfertigt nicht, dass du dich benimmst wie Arsch auf Eimer. Doch. Ich habe aber jetzt Hunger. Ja, kann ich ja nichts für. Wenn ich hier nichts zu essen kriege, ja, trotzdem musst du lernen, dein Verhalten zu regulieren. Wir haben alle Hunger. Es ist uns allen kalt. Wir fortbildungsmäßig oder ausbildungsmäßig, ne? So, wir haben alle das Gleiche, aber die meisten können sich regulieren und müssen es nicht an der Gesellschaft auslassen. Da gibt es aber immer ein paar Idioten, die dann alle anderen die Schuld geben für deren Verhalten. Das ist so der Klassiker. Die lernen ganz oft nicht, Gefühle und Bedürfnisse zu spüren und zu kommunizieren. Wie auch? Weil denen ja ganz oft ganz viel abgenommen wurde. Es sind ganz häufig, sind das unsichere und ängstliche Eltern, die überhaupt nicht klar mit ihren Kindern kommunizieren, aus Angst vor den Folgen, aus Angst vor Wutausbrüchen, aus Angst davor, keine guten Eltern zu sein, aus Angst vor, was könnten die Leute sagen, wenn ich das jetzt nicht mache und mein Kind hier im Supermarkt einen Wutausbruch hat. Ne, das sind ja oft so Situationen. Es kann häufig diese Überbehütung passieren. Es könnte, da haben wir heute schon öfters drüber gesprochen, eher in Richtung Laissez-faire gehen. Es kann aber auch sein, dass die Kinder viel zu viel Verantwortung und zu viel Macht haben, wenn ich nämlich alles ja nachfrage. Mhm. Und meinem Kind jeden Tag so viele Entscheidungen über mein Leben gebe, wann möchtest du ins Bett gehen, was willst du essen, wann willst du essen, wie willst du essen, was willst du anziehen, mit wem willst du dich treffen, wann willst du, weiß der Kuckuck, einen Snack oder alles, wann willst du duschen, hatte ich auch schon. Dann habe ich gesagt, das Kind sollte mal wieder duschen. Ja, will er nicht. Habe ich schon. Ich habe schon alles versucht, ihn zu überzeugen. Er will es einfach nicht. Ne?
Trotzdem möchte ja, es dann stinkt er halt. Nicht. Toll.
Ja, bei Teenagern würde ich sagen, selbst schuld stinkst du halt. Bei einem Grundschulkind ist es schon, geht es schon auch Richtung Verwahrlosung. Schon auch noch Aufgabe der Eltern. Die haben dann auch eher häufig mangelnde Sozialkompetenzen, ne? Und haben es dann in der Schule super schwer. Weil die dann nicht verstehen, dass auf einmal sie nicht mehr der Nabel der Welt sind. So. Und andere Kinder dann einfach keinen Bock darauf haben, mit denen zu spielen. Die können überhaupt nichts alleine machen oder trauen sich auch häufig nichts alleine zu. Weil sie haben ja nie gelernt zu fallen, nie gelernt, Fehler zu machen. Und das sage ich meinen Kindern halt auch immer. Fehler sind verdammt wichtig. Aus Fehlern lernt man. Macht man keine Fehler, weiß man nicht, wie man es besser machen muss. Habt keine Angst vor Fehlern.
Und was sind die ganzen positiven Aspekte? Also, was passiert im besten Falle, wenn ein Kind richtig, in Anführungszeichen, bedürfnisorientiert erzogen wird?
Ganz viele tolle Sachen. Deswegen bin ich auch eigentlich so ein Fan von diesem Erziehungsstil. Auch Gentle Parenting kann, wenn man es richtig macht und nicht übertreibt, sondern im schönen Maße, sehr viele positive Aspekte und Folgen haben. Es kann eine super positive Bindung zwischen Eltern und Kindern herrschen. Es fördert die emotionale Intelligenz. Wenn man es altersgerecht macht, wie gesagt, wenn man einem Dreijährigen 3 Stunden etwas über seine eigenen Bedürfnisse erzählt, dann nicht. Es fördert die Gefühlsregulation, weil die ja selber total bei sich sind. Die müssen ja merken, ich habe Hunger, ich bin jetzt wütend und das ist total schön. Man sieht nämlich auch echt schöne Beispiele bei Instagram, wie sowas funktionieren kann. Mhm. Nämlich, wenn eine 6- oder 7-Jährige sagt, ich bin gerade total sauer. Und ich fühle mich gerade überhaupt nicht gut. Und ich muss hier jetzt gerade mal ein bisschen rumschreien. Und die Mutter sagt, gar kein Problem, Honey, dann mach das. Dann schrei mal rum. Und danach fragt die, wenn das Kind dann rumschreit und sagt, ich bin so wütend, danach fragt die Mutter, geht's dir denn jetzt besser? Ja. Darf ich dich jetzt in den Arm nehmen? Ja. Perfekt. Wahnsinn, was diese 6-Jährige, 7-Jährige dann schon kommunizieren kann, wie es ihr geht und was für ein Bedürfnis sie hat. Hat die Mutter vieles richtig oder die Eltern vieles richtig gemacht. Es fördert das Selbstwertgefühl, weil es natürlich den Wert fördert, wenn man merkt, boah, ich bin super autonom in vielen Sachen und ich kann mitbestimmen in einem gewissen Punkt. Aber es fördert auch das Selbstbewusstsein, weil ich mir selbst über meine Rolle bewusst bin und ich bin nicht der Nabel der Welt. Es fördert die altersgerechte Autonomie, bitte immer altersgerecht im Vordergrund. Weil sie Entscheidungen für sich treffen und aber auch dafür die Verantwortung halt eben übernehmen können. Wenn ich sage, bist du sicher, dass du das schaffst mit dem Becher, der ist ganz schön voll und mein Kind sagt, ja, ich schaff das und dann verschüttet das was, dann muss ich nicht sagen, siehst du, hab ich doch gesagt, du schaffst das überhaupt nicht, sondern dann gucke ich meine Tochter an und dann sage ich, was machen wir jetzt? Ja, dann muss das Kind das sauber machen. Fertig. Mehr nicht. Ich bin nicht sauer, ich bin nicht enttäuscht, es geht nicht auf unsere Bindung, es geht nicht auf unsere emotionale Ebene. Du musst die Konsequenz tragen, du hast diese Entscheidung getroffen, du machst es sauber. Es fördert die Konfliktfähigkeit und das Verhandlungsgeschick, habe ich ja eben schon gesagt. Ne? Also, weil man den Kindern natürlich auch einige Sachen erklärt, kann es sein, wenn man dann einer 10-Jährigen sagt, guck mal, es schneit, ich würde deinen Schneeanzug anziehen, kann sie auch sagen, oh Mama, Schneeanzug ist echt uncool. Was hältst du denn davon, wenn ich mir 3 Leggings drüber ziehe? Ja, dann gehst du in die Verhandlung, sagst du 4, 3, ja gut, dann bitteschön. So. Klar, das ist dann wieder anstrengend. Weil man dann keine kleinen Roboter hat, die irgendwie allem folgen. Hätte ich auch gern manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
so kleine Minions. Die einen dann noch so anbeten.
Ocarina. Hätte ich manchmal wirklich gern. Ich meine, die machen dann einfach alles und dann finden die alles total lustig, was ich tue. Voll gut. Was natürlich super gut ist, ist, wenn man selber ein Vorbild ist und den Kindern vorlebt, wie man seine eigenen Emotionen und Bedürfnisse gesund regulieren und formulieren kann. Da gibt es auch echt schöne Beispiele auf Instagram oder aber auch bei Familien, die ich habe, wo es auch echt super gut läuft, wenn man sieht, wie Erwachsene mit verschiedenen Konflikten umgehen und man das dann unter den Geschwistern miteinander sieht, wie die mit verschiedenen Konflikten miteinander umgehen. Das ist echt schön. Das ist echt, also das sieht man sofort, wenn man das vorgelebt bekommt. Oder wie Eltern Beziehungen miteinander leben. Und man sieht, wie dann die Geschwister miteinander sind, häufig. Oder wie die Beziehung auch zu anderen Kindern leben. Oder ich manchmal belauche ich ja auch heimlich meine Kinder, wenn die dann irgendwie Freunde da haben. Und ich höre dann manchmal oben die Tür zu und dann höre ich mal, ist alles gut oder nicht, wie die da miteinander sprechen. Das ist schon abgefahren, wie viel die dann mitbekommen. Okay, ich sehe gerade, du willst lieber das Pferd spielen. Ich will das auch spielen. Was hältst du denn davon, wenn wir das ganz wegmachen und wir nehmen beide andere Pferde? Da freue ich mir einen Ast ab.
Ich kann mir richtig vorstellen, wenn man dann diese Effekte sieht, dass man dann so richtig so, ja.
Ja, total.
Ah, alles richtig gemacht. Oder wenn du dann das mit anderen Kindern siehst, wenn deine Kinder auf andere Kinder treffen, die halt nicht so erzogen sind und die auf einmal so merken, so, hä? Aber warte mal, aber ich würde das jetzt so handeln. Und das andere Kind und dann so, ja, aber Mama, der, wieso macht der das jetzt so komisch? Und ich so, ja, ja.
Ja, total. Es gab echt eine schöne Situation, die hat meine Freundin mir erzählt von ihrem Sohn. Ich weiß nicht, ob ich die Situation schon erzählt habe. Mit der Homosexualität, habe ich das schon mal erzählt?
Nee, ich glaube nicht.
Da haben die dann halt irgendwie in der Grundschule gesagt, ja, du Schwuchtel und du Schwuli und so, ne? Und dann kam der nach Hause und hat dann auch gesagt, ja, zu seiner Schwester oder zu seinen Eltern, ich weiß es nicht mehr genau, ja, ihr Schwuchtel oder so. Und dann haben die gesagt, mal, weißt du eigentlich, was das heißt? Nee. Und dann haben die das erklärt und dann war er völlig irritiert und hat gesagt, hä, aber wieso ist das denn ein Schimpfwort? Die können doch lieben, wen die wollen. Und da war sie auch so, yes, ja, genau. Ja. So, weil das zeigt dann doch, dass wir dann einiges richtig machen. Das sind schöne Momente. Oder auch, wie die mit Tieren umgehen. Also im Reitunterricht zum Beispiel, wenn meine Tochter dann sagt, boah Mama, die hat die ganze Zeit mit der Gerte, so, das macht man doch nicht. Wenn die das doch nicht will, dann hat das doch einen Grund. Da freue ich mich halt auch immer wieder, weil ich dann denke, ja, es geht nicht alles da rein, da raus. 2% bleibt irgendwie doch da oben hängen.
Ja, das haben wir auch schon häufig genug gesagt, dass Kinder einfach sau viel mitbekommen, auch wie Erwachsene miteinander umgehen. Ne, die gucken sich das ja alles ab. Ne, also nicht umsonst sagen Kinder auf einmal komische Wörter und denken so, wo haben die das der Wort denn jetzt her? Ja, weil die das irgendwo aufgeschnappt haben bei irgendeiner Konversation, die halt zwei Erwachsene miteinander geführt haben. So. Und auch wie Eltern miteinander umgehen, da hast du ja auch schon häufig drüber gesprochen. Ne? Oder allgemein, wie man einfach in der Familie miteinander umgeht, das ist alles so nonverbales Zeug oder halt auch verbales, was die Kinder halt dann aufschnappen und dann halt auch adaptieren. Also das kann ich mir echt vorstellen, dass das dann echt, echt cool ist, wenn man das dann mitbekommt. Also dann ist man halt auch als Erwachsenen häufig so überrascht, so, hä, krass, okay.
Ja, voll.
Ja.
Also mein absolutes Highlight ist, wenn die Kleine total wütend, in Anführungszeichen, auf einen von uns Erwachsenen ist, meinem Mann oder nicht, wenn wir uns gegenseitig necken. Wenn ich dann zum Beispiel sage, wisst ihr was, gestern Abend ist der Papa wieder auf der Couch eingeschlafen. Ich wollte einfach nur einen Film mit dem gucken. Und dann sagt sie, Papa, die Mama möchte Zeit mit dir verbringen. Sei doch froh. So, ne? Und sag ich, ja, siehst du, sei doch froh. Ne? Oder wenn er sagt, boah, eure Mutter ärgert mich die ganze Zeit, weil ich eingeschlafen bin, ich bleib mal bei dem Thema, dann sagt sie auch, Mama, der Papa war gestern arbeiten, die ganze Nacht. Er müde. Wieso verstehst du das denn nicht? Und dann sage ich auch ganz oft, ja, kleine Maus, also es wäre schön, wenn du auch gegenüber deiner großen Schwester manchmal so empathisch wärst. Aber dagegen sind sie dann wie Feuer und Wasser. Aber das ist dann echt süß, wenn sie ja, dann so total. Wirklich versucht, zwischen uns zu vermitteln, in Anführungszeichen.
Ja, ja, genau.
Dass wir mehr, dann sage ich, ja, du hast recht. Da muss ich auch ein bisschen mehr Rücksicht auf den Papa nehmen. Ja, musst du auch. Und jetzt musst du ihn bitte küssen als Entschuldigung.
Ja, ja, das sind dann so die Erfolge, die man dann feiert im Alltag. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Leute.
Immerhin.
Wenn ihr noch irgendwas zum Thema Gentle Parenting oder bedürfnisorientierte Erziehung habt, uns unbedingt mitteilen wollt oder euch einfach mal euren Senf dazu geben wollt, dann könnt ihr uns das natürlich immer gerne schicken, entweder bei Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse. Da gibt es nämlich bestimmt ganz viele andere Meinungen drüber. Sowieso, das Thema Erziehung ist ja eh immer wie so eine kleine Handgranate, ne? Die platziert man dann so und dann sagt man so seine Meinung und dann gucken wir mal, ob sie explodiert oder nicht. Also auch was so manche Accounts für Hate abkriegen, die halt eben über Erziehung und so weiter sprechen. Also es gibt ja kein Thema, was so krass emotional aufgeladen ist wie Kindererziehung. Also deswegen bin ich gespannt oder sind wir gespannt, was ihr dazu sagt. Wir hoffen natürlich, euch hat diese neue Folge, die Neujahrsfolge, die erste Folge 2025, holy shit, darüber haben wir da gar nicht geredet, aber ja. Hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Und um euch noch ein bisschen jetzt den Tag zu versauen, Kinder, die 2019 geboren wurden, werden dieses Jahr eingeschult. Ja, okay, Mic drop, das war's, over and out.
Und noch schlimmer ist, Menschen, die 1985 geboren worden sind, werden dieses Jahr einfach 40.
Ja. Tja, so läuft das, Leute. Das Leben zieht so schnell an einem vorbei, hör mal. Und Leute, die 2000 geboren sind, werden einfach 25. Hä? Raff ich auch null. Aber gut. wir hoffen, ihr hattet einen tollen Start ins neue Jahr. Und wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin sagen wir Tschüssi.
Tschüss.
Und bis bald.
Tschüss.